Städte sind Wandel. Immer wieder verändern sich ihre Gebäude und Strukturen und wie sie genutzt werden. Das interdisziplinäre Forschungsprojekt Die obsolete Stadt untersucht, wie diese Transformationen wirken und wie sie nachhaltig gestaltet werden können. Dafür wird das Projekt von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert. In diesem Podcast reflektieren die Teammitglieder ihre Forschung und sprechen mit Expertinnen über interessante Aspekte.
Ich freue mich heute im Gespräch zu sein mit Frau Professorin Poul Patalon. Sie hat an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel eine Professur für praktische Theologie. Frau Professorin Poul Patalon, mögen Sie ein bisschen ausbreiten. Womit beschäftigen Sie sich in Ihrer Professur?
Ja, mein Fach ist die praktische Theologie. Das heißt, die praktische Theologie beschäftigt sich mit der Theorie der Praxis, der religiösen, christlichen, kirchlichen Praxis. Da lassen sich unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Traditionell hat sich die praktische Theologie lange vor allem eben mit der kirchlichen Praxis im engeren Sinne beschäftigt. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten ausgeweitet, sodass wir uns eigentlich für jedwede religiöse Praxis interessieren. Zumal sich eben in der Gegenwart zwischen christlich und nicht christlich religiös und weltanschaulich oft kaum noch trennscharf unterscheiden lässt, weil das relativ diffus geworden ist. Das heißt, ganz weit gesagt, ich interessiere mich dafür, wie Menschen heute glauben, lieben, zweifeln, hoffen, sich mit den großen Fragen des Lebens beschäftigen, welche Antworten sie darauf finden und welche Formen es dafür gibt.
Gleich vorab, was sind denn die großen Themen bzw. Herausforderungen der organisierten Religion oder Religiosität in Deutschland aktuell?
Eine der größten Herausforderungen sind die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte, die sich unter dem Stichwort Spätmoderne ganz gut bündeln lassen seit Ende der 60er, Anfang der 70er. Kennzeichnend ist da, dass die Individualisierung, die ja schon die frühe Moderne seit Ende des 19. Jahrhunderts geprägt hat, sehr viel radikaler geworden ist, einhergehend mit der gesellschaftlichen Pluralisierung und der Ausdifferenzierung, so dass Menschen sehr stark über ihre eigenen Lebensentwürfe selbst entscheiden, dass sie die großen und kleinen Entscheidungen des Lebens als Individuen, als Subjekte treffen. Zumindest dem Anspruch nach. Wir wissen alle, dass es in der Realität durchaus gesellschaftliche Vorgaben gibt, die das wieder stark einschränken und in Bahnen lenken. Aber der Entwurf der Gesellschaft und die Verantwortlichkeit, die den Individuen zugerechnet wird, die ist eben ganz stark davon geprägt, dass die Bindungen, wie Ulrich Beck gesagt hat, sehr viel stärker selbst gewählt sind, als vorgegeben sind. Dass Menschen selbst entscheiden, wie sie sich orientieren. Und das gilt natürlich auch und vielleicht auch ganz besonders für den religiösen Bereich. Hatte die Kirche in der Vormoderne die Möglichkeit und hat es ja auch weitlich genutzt, über die Religion von Menschen zu bestimmen und auch über die Teilnahmeformen an ihr, an der Institution Kirche. So hat sich das Verhältnis heute umgedreht. Menschen entscheiden selbst über ihre Teilnahme an der Institution Kirche, aber auch über ihre religiösen Formen und über die religiösen Inhalte. Das Subjekt ist das Nadelöhr, jede Religion und jeder Zugang zur Kirche hindurch muss. Und das ist eine Situation, auf die die Großkirchen sich nur langsam einstellen. Die Tradition des sogenannten christlichen Mittelalters ist doch noch sehr lebendig. Und die Großkirchen sind natürlich in ihrer Struktur und in ihrem Aufbau relativ träge Gebilde, die nur langsam umsteuern. Und sie stehen gleichzeitig eben in der Gesellschaft in einer Situation der Konkurrenz auf dem breiten, mit dem breiten Freizeitmarkt und auch mit dem sogenannten religiösen Markt und müssen ganz anders als in vorigen Generationen die Plausibilität ihrer Botschaft, der christlichen Botschaft und vor allem auch die Relevanz für das Leben von Menschen deutlich machen. Und wenn das nicht deutlich wird, dann haben Sie wenig Chancen mit Ihrer Botschaft.
Jetzt wird ja in dieser Diskussion immer gerne dieses Wort Säkularisierung verwendet. Sie sagten in einem anderen Gespräch, was wir vorher für das Projekt Obsolete stattgeführt haben, das trifft es nicht so richtig. Es ist eher so eine Transformation der Religiosität, oder?
Ja, das bezieht sich auf das eine der großen Themen, die im Moment in der Religionssoziologie und in der Kirchensoziologie diskutiert werden, das Gegenüber von Säkularisierungsthese und Transformationsthese. Und ich bin in der Tat eher eine Anhängerin der Transformationsthese. Die Säkularisierungsthese geht ja davon aus, dass mit im Laufe der Moderne Religion weniger wird, dass also das Verhältnis von Modernität und Religion in der Gesellschaft umgekehrt proportional ist. Das ist eine These, die bis in die 90er relativ breit vertreten wird, die dann von anderen Wahrnehmungen abgelöst wurde. Abgelöst ist zu viel gesagt. Also wo sich in den 90ern die Transformationsthese relativ plausibel etablierte und mittlerweile aber auch wieder in Frage gestellt wird. Also es gibt in der Gegenwart durchaus auch wieder Stimmen, die die Säkularisierungsthese stark machen, vor allem aus Ostdeutschland, und das ist kein Zufall. Denn die Transformationsthese besagt, dass Religion nicht einfach weniger wird, sondern dass sich ihre Formen transformieren, dass sie pluraler werden und diffuser, dass also Religiosität eher eine Form von Religion ist, also eine individuelle Religion, die stärker in Suchprozessen sich zeigt, die sehr viel eklektischer auswählt, woran man glaubt, wie man es lebt, und die eben kein Gesamtpaket der kirchlichen Institutionen übernimmt. Mhm. Gibt es für beide Thesen gibt es natürlich Belege. Wenn man auf die Kirchenaustrittszahlen guckt, war jetzt gerade wieder groß in den Medien, dass die wieder zugenommen haben. Oder wenn man eben darauf guckt, dass religiöse Eidesformen nicht mehr zwingend gesprochen werden müssen und dass kirchliche Feiertage säkular begangen werden und Ähnliches, dann spricht es für die Säkularisierungsthese. Wenn man eher darauf guckt, dass empirische Umfragen sagen, dass Religiosität eher zunimmt bei jüngeren Menschen als abnimmt, dass besondere Formen von Gottesdiensten wie Schulanfangsgottesdienste, auch Weihnachtsgottesdienste, Gottesdienste anlässlich von Katastrophen, dass da der Besuch sehr stark zunimmt, dann spricht das eher für die Transformationsthese. Letztlich liegt es sehr stark am Religionsbegriff, und da wäre eben mein Religionsbegriff eher ein weiter, der, wie ich vorhin schon sagte, bei einer Beschreibung meines Faches, der über die kirchlichen Bahnen hinausgeht. Wenn ich Religion auf die traditionellen christlichen Formen und die kirchlichen Formate beziehe, dann bin ich relativ rasch bei der Säkularisierungsthese. Ich glaube aber, dass das in der Gegenwart wenig weiterführt und dass wir gut daran tun, einen weiten Religionsbegriff zu nehmen, der dann eher an eine Transformationsthese führt.
Mhm. Nun sprechen wir gerade im Hinblick auf so eine Analyse von Megatrends oder disruptiven Ereignissen und ihren Einfluss auf, sage ich jetzt mal, soziotechnische Systeme beziehungsweise soziologische Systeme, wo ja auch die Kirchen dazu gehören, immer auch so von entweder Langentwicklungen oder so Einzelentwicklungen, die radikaler sind, die solche Systeme verändern. Was waren denn so die Punkte aus Ihrer Sicht in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten, wo die organisierten Kirchen, sag ich jetzt mal, sich sehr, sehr stark verändern mussten oder wo die Wahrnehmung auch sich sehr stark verändert hat?
Also ein ganz entscheidender Punkt war tatsächlich die 68er-Bewegung Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Das war wahrscheinlich der größte Einbruch der Kirche in den letzten Jahrhunderten, ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest der größte Einbruch der relativ rasch kam, wo innerhalb von weniger Jahre die Kirchenaustrittszahlen enorm in die Höhe schnellten, sehr viel höher als sie heute auch sind, wo die Kirche insgesamt ganz stark an traditioneller Bedeutung verloren hat und einfach auch an Autorität. Der Move von 1000 Jahren unter den Talaren bezog sich zwar ursprünglich auf die Universitätstalare, den kann man aber genauso gut auf die Kirche beziehen. Das war sicherlich ein ganz, ganz großer Schritt, der dann in der Kirche interessanterweise auch zu ganz starken Reformanstrengungen führte. Die sogenannte Kirchenreformbewegung stand ein bisschen früher, Anfang der 60er, schon aus der Ökumene. die versuchte, Kirche neu zu denken, Kirche jenseits der Ortsgemeinde zu denken. Akademien wurden in größerem Stil gegründet, kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt oder Frauenwerke oder die Seelsorge im Krankenhaus und im Gefängnis wurde stark ausgebaut. Das war eine ganz große Bewegung, die allerdings nicht zum vollständigen Umbau der Kirche geführt hat, sondern eher zu Ergänzungen neben den traditionellen Formen. Dann gab es in den 90er Jahren noch einmal auch durch Kirchenaustrittszahlen 95 die Einführung des Solidaritätsbeitrags, die wurde mit großen Kirchenaustrittswellen beantwortet, vor allem aber durch die Wiedervereinigung, wo dann sich die Zahlenverhältnisse ganz deutlich verschoben, wo man eben feststellte, dass durch die ostdeutsche Bevölkerung, die eben mehrheitlich konfessionslos war und ist, da war eben das DDR-Regime relativ erfolgreich, erfolgreicher als andere Ostländer zu der Zeit, dass die ganz andere kirchliche Formen braucht als die sogenannte Volkskirche, die immer noch darauf gesetzt hat, dass der kirchliche Bezug sozusagen generational von Eltern an die Kinder weitergegeben wurde. Mhm. Und diese Situation in Ostdeutschland hat auch darauf aufmerksam gemacht, dass auch in Westdeutschland, zumindest in den großen Städten damals schon und mittlerweile eigentlich flächendeckend davon nicht mehr ausgegangen werden kann. Das war nochmal ein Motor, auch wesentlich in der kirchlichen Reform anzustoßen. Soziologisch kann man sagen, dass der Schub zur Organisationswerdung damals besonders groß war. Kirche ist zwar immer noch Institution, verstärkt aber jetzt auch Organisation. Das heißt, sie macht sich ihre Ziele und Zwecke sehr viel stärker bewusst als früher, überlegt, wozu sie da ist und denkt darüber nach, welche Formen sie eigentlich braucht, ist auch bemüht, diese schneller zu verändern und radikaler der Situation anzupassen. Nimmt sehr viel mehr die Mitglieder im Blick und versteht sich eben auch als Organisation, die für ihre Mitglieder da ist.
Vielleicht da nochmal eingehakt. Hm? Das eine ist ja, sage ich jetzt mal, wie die Kirche als religiöse Institutionen wahrgenommen werden. Das andere ist aber deren Aufgaben und deren Rollen in unserer Gesellschaft. Das ist vielen Menschen gar nicht so sehr bewusst. Wie würden Sie das beschreiben? Hm?
Die Aufgaben der Kirche lassen sich ganz gut in der Formel, die Kirche hat die Aufgabe, das Evangelium zu kommunizieren, zusammenfassen. Das ist eine, finde ich, griffige Formulierung, die aber extrem deutungsbedürftig ist. Evangelium kommunizieren. Evangelium ist, lässt sich kurz beschreiben als die Botschaft von der unendlichen und bedingungslosen Liebe Gottes zu jedem seiner Geschöpfe und zu der gesamten Schöpfung. Und Kommunikation, der Ausdruck zeigt, dass es nicht darum geht, die Botschaft auszurichten, sondern Kommunikation richtet sich auf den Prozess und kommt dann auf ihr Ziel, wenn etwas ankommt, also wenn sich etwas verändert bei Menschen. Das heißt, die Kirche hat grob gesprochen die Aufgabe, die Botschaft von der unendlichen Liebe Gottes so zu zeigen und vor allem zu leben, denn Kommunikation geht ja weit über das gesprochene Wort hinaus, dass etwas davon bei Menschen ankommt. Das tut sie in Wort und in Tat. Und wir wissen alle, dass bei Kommunikationsvorgängen die gesprochenen Worte, die eher geringere Bedeutung haben, sondern das, was nonverbal, als Subtext ankommt, ist meistens viel wirkmächtiger. Und insofern hat die Kirche die Aufgabe, darauf sehr stark zu achten, was kommt eigentlich bei welchen Menschen in welcher Weise an. Was kommt an, wenn wir Gottesdienste feiern? Was kommt an, wenn wir diakonisch tätig sind? Was kommt an, wenn wir, wie das jetzt zunimmt, gemeinwesenorientiert arbeiten, also mit anderen durchaus säkularen Akteuren und Akteuren im sozialen Raum, im Dorf, im Stadtteil, mit Menschen gemeinsam herausfinden, was sind die drängenden Fragen und Probleme und wie können wir Menschen dabei unterstützen, ein gelingenderes Leben zu führen? Als eine Möglichkeit. Also, was kommt an, wenn wir in ganz unterschiedlicher Hinsicht Evangelium kommunizieren? Und da Menschen enorm verschieden sind, gerade in der spätmodernen Gesellschaft, in der Pluralität, ist es umso wichtiger, sich nicht auf wenige Kommunikationswege zu beschränken. Also, wenn die Kirche ihren Akzent darauf setzen würde, Gottesdienste zu feiern und Seelsorge auszuüben, beispielsweise, dann wären das zwei mögliche Kommunikationswege, die für manche Menschen gut zugänglich wären, aber der die Kirche die Aufgabe hat, das Evangelium mit möglichst allen Menschen zu kommunizieren, die dafür offen sind und die das möchten, ist sie darauf angewiesen, eben ganz unterschiedliche und breite Kommunikationswege zu finden. Und da, glaube ich, ist auch, das ist so ein bisschen ein kirchenreformerischer Impuls auch von mir, da ist im Moment noch mal stärker das Experiment dran, die Suche nach neuen Wegen. Das hat begonnen, das versucht die Kirche auch, aber nach wie vor lässt sie sich doch relativ stark von den traditionellen Formen leiten, die bestimmte Menschen, aber sehr stark milieuabhängig eben auch nur bestimmte, ja, gewisse Gruppen ansprechen und lange nicht alle.
Wie ist denn das mit der sozialen Infrastruktur? Weil die Kirche betreut und verwaltet ja auch einige Einrichtungen im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, so klassische Care-Arbeiten. Wie sieht es da aus?
Ja, das gehört eben zu den unabdingbaren Aufgaben der Kirche. Da ist die Herausforderung für die Kirche auf dem Markt der AnbieterInnen im Gesundheitswesen, im Bildungsbereich und so weiter, einerseits ein qualitativ hochwertiges Angebot zu machen, was weit über die klassische kirchliche Klientel hinausgeht, und andererseits in diesem hochwertigen Angebot ein christliches Profil zu zeigen. Eben das, was ich vorhin mit der Formel Kommunikation des Evangeliums meinte, erkennen zu lassen, ohne dass es so wirkt, als müsse man erst Kirchenmitglied sein und zweitens sich auf dieses Angebot sozusagen des Evangeliums als Komplettpaket einlassen. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, gerade in diesem Bereich ein christliches Profil zu entwickeln, was stärker spürbar ist, was Menschen stärker wahrnehmen im Prozess, in der Form, wie auf Menschen zugegangen wird, wie Bildung vermittelt wird, wie Care-Arbeit geleistet wird, wie ein Krankenhaus geführt wird, als dass es sozusagen groß als Slogan oder als Fahne darüber steht, sondern die Aufgabe der Kirche ist eben gerade, Evangelium zu kommunizieren durch den Charakter, durch die Atmosphäre, durch das Menschenbild, was sich eben aus dem christlichen Glauben speist. Und das ist eine beständige Aufgabe, die mittlerweile auch angegangen wird, aber wo durchaus noch etwas entwickelt werden muss und auch entwickelt werden wird.
Wenn Sie sagen, die Kirchen stecken gerade schon in starken Transformationen. Wir beobachten in unserem Forschungsprojekt ja die Raumwirksamkeit. Das heißt, wir alle kennen so dieses typische Bild einer Stadt. Da steht eine Kirche, meistens in der Innenstadt, meistens irgendwie an einem alten Marktplatz, aber auch Friedhöfe, Kindergärten und weitere Infrastrukturen. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Weil es wird ja auch immer wieder davon gesprochen, dass bestimmte Gemeinden zusammengelegt werden, dann werden bestimmte Kirchengebäude irgendwie müssen in den nächsten Jahren modernisiert oder renoviert werden. Wo sehen Sie da die großen Herausforderungen und Entwicklungen?
Die Kirche hat im Moment einen enorm dichten Gebäudebestand und im Verhältnis zu ihren jetzigen Mitgliederzahlen und zu den finanziellen und personellen Ressourcen vermutlich einen zu dichten. Vor allem in den 60er Jahren sind enorm viele Kirchen gebaut worden. Da ist die Anzahl der Kirchen enorm in die Höhe geschossen. Die Kirche hatte einfach sehr viel Geld und hat wenig nachhaltig gedacht. Also hat wenig über die Unterhaltungskosten, die Renovierungskosten, die Energiekosten. Viele in den 60ern gebauten Kirchen sind Energieschleudern ohne Ende. Darüber hat sie sehr wenig nachgedacht. Und hat auch nicht damit gerechnet, dass möglicherweise die finanziellen Situationen und die Mitgliedersituation, auch die personelle Situation, sich nicht ewig steigern wird. Und ich glaube schon, dass es auf die Kirchen zukommt, und auch der Prozess hat ja bereits begonnen, sich von dem einen oder anderen Kirchengebäude auch zu trennen. Damals sind auch unendlich viele neue Gemeinden gegründet worden, also Gemeinden sind geteilt worden, in jedem Neubaugebiet gab es eine Extragemeinde. Man hatte auch einfach sehr viel Personal, was man heute nicht mehr hat. Und ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, da einiges davon zurückzufahren. Das ist ein schwieriger und auch schmerzhafter Prozess, weil an Kirchengebäuden immer auch Emotionen hängen. Das ist sehr viel schwieriger, eine Kirche nicht mehr kirchlich zu nutzen, als ein Rathaus aufzugeben oder eine Schwimmhalle oder ich weiß nicht was, weil Menschen damit religiöse Erfahrungen verbinden und auch Identitätserfahrungen verbinden. Und Identität ist immer das Heikelste, wenn da etwas verändert wird. Das ist immer ganz schwierig. Von daher braucht es intelligente Nutzungskonzepte. Es gibt bereits ja die Möglichkeit, die Kirchen an andere Konfessionen abzugeben. Afrikanische Kirchen, die gerade in den großen Städten sich in den letzten Jahrzehnten ja häufig angesiedelt haben. Hamburg ist ein sehr intensives Beispiel dafür. Orthodoxe Kirchen, die durch die Migration einfach sehr stark zugenommen haben. Es gibt auch vereinzelte Überlegungen, sie muslimischen Gemeinden anzubieten. Das ist heikler und das ist für viele schwieriger. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Kirchengebäude ganz aufgegeben werden als religiöse Gebäude und als Cafés genutzt wird oder als Kita, kenne ich eine in Hamburg oder ähnliches. Das ist in jedem Fall schwierig und heikel und es ist sehr sinnvoll, damit es sozusagen nicht zu Verwerfungen kommt und nicht zu größeren Verletzungen von Menschen, das in einem breit angelegten Konsultations- und Partizipationsprozess zu gestalten und möglichst wenig von oben zu entscheiden.
Vielleicht mal eine kurze Nachfrage. Welche Grenzen gibt es denn dann bei einer Säkularisierung eines Kirchengebäudes, also einer Transformation in zu einer weltlichen Nutzung?
Also ich glaube, die Grenze ist da erreicht, wo eine Nutzung dem Geist des Evangeliums widersprechen würde. Und in der Formel merken Sie schon, dass das deutungsabhängig ist und dass das schwer zu sagen ist, wo die Grenze erreicht ist. Es gibt Nutzungen, wo es völlig klar ist, wenn eine Gruppe, die Menschenrechte nicht achtet, die Kirche übernehmen wollen würde, ich sag mal identitäre Bewegung oder ähnliches, dann wäre sicherlich eine Grenze erreicht. Das ist völlig fraglos. Es gibt auch Menschen, die sagen, bei einer anderen Religionsgemeinschaft wie einer muslimischen wäre die Grenze schon erreicht. Das wäre im Einzelfall auszuhandeln, meine ich. Das ist eine Frage des interreligiösen Dialogs und das ist eine Frage, was für eine muslimische Gemeinde das wäre, in meinen Augen. Ziele, sozusagen wie eine Kita beispielsweise, das scheint mir relativ unkompliziert damit zu vereinen, das ist ein Bildungsanliegen. Bildungsanliegen ist auch eben eine Aufgabe der Kirche. Das, glaube ich, ist ganz gut zu machen. Ich glaube, im Einzelfall ist es, oder wir sind bei diesem Bereich noch so stark im Neuland, dass es, glaube ich, geboten ist, im Moment tatsächlich im Einzelfall zu gucken, wer interessiert sich dafür und was ist konkret möglich und dann vorsichtig Richtlinien zu entwickeln, was geht und was nicht geht. Gäbe auch durchaus christliche Gemeinden, die ich mir vorstellen könnte, die so stark fundamentalistisch sind oder so stark eine Geschlechterhierarchie praktizieren, dass ich mir das auch nicht vorstellen könnte, dass das mit dem Evangelium vereinbar ist.
Ich dachte jetzt aber auch so an weltliche Nutzung. Also ich kenne ein paar Beispiele, das sind aus Kirchen meinetwegen Musikhallen, also Konzertsäle geworden oder Restaurants. Sehen Sie da Grenzen? Also dass eine Kirche zu einer Diskothek beispielsweise werden könnte?
Käme auch auf die Diskothek an. Also die Diskothek an sich widerspricht ja nicht dem Evangelium. Also der Musikgeschmack ist nun nicht auf Bach beschränkt, nur weil wir von Evangelium sprechen. Das ist eine Milieufrage und keine religiöse Frage. Es hat ja auch schon in der Hamburger Katharinenkirche gab es ja in den 90ern Versuche mit Techno-Partys, die in einer funktionierenden, lebendigen Kirche stattfinden mit großem Aufschrei der Bevölkerung. Das, glaube ich, widerspricht nicht grundsätzlich dem Evangelium. Es ist eben die Frage, was damit passiert. Also da würde ich mir tatsächlich eher das Geschäftsmodell beispielsweise angucken oder ich würde mir den vermuteten Drogenkonsum angucken, als dass ich sagen würde, Diskotheken gehen grundsätzlich oder gehen grundsätzlich nicht. Das Gleiche mit Restaurants. Ein Restaurant, was auf Ausbeutung seiner Mitarbeitenden beruht, finde ich sehr viel schwieriger als ein anderes. Also da würde ich tatsächlich eher sozusagen ethische Kriterien im Blick auf das Evangelium ansetzen, als dass ich sagen würde, diese Nutzung geht und diese Nutzung geht nicht.
Wobei, da wäre jetzt wahrscheinlich auch die Frage, würde die Kirche dann das Gebäude und den Boden verkaufen oder als Vermieterin auftreten? Wie
Ja.
sind denn da diese Ansätze?
Als Vermieterin ist es einfach, da hat man nochmal Daumen drauf. Ja, also da gibt es beides. In den Anfangszeiten sind die Gebäude und die Grundstücke eher verkauft worden, um dann mit dem Geld tatsächlich auch anderes machen zu können. Also Gemeinde in Hamburg-Eimsbüttel, wo ich vor vielen Jahren selbst Vikariat gemacht habe, da sind vier Gemeinden zu einer zusammengeschlossen worden und die haben sich entschieden, zwei der Kirchengebäude aufzugeben, die zu verkaufen. Und mit dem Geld haben sie eben die beiden anderen Kirchen einfach sehr gut renovieren können. Das ist eben die Chance, wenn man tatsächlich etwas verkauft, dann hat man Mittel frei, damit etwas anderes anzugehen. Der Vorteil einer Vermietung oder Verpachtung ist eben, dass die Kirche ein Mitspracherecht behält, dass sie das Gebäude nicht ganz aufgibt und dass sie eben Entscheidungen auch wieder rückgängig machen kann. Gerade in solchen Suchprozessen, wie wir sie im Moment erleben, ist es ja durchaus auch von Vorteil, nicht für die Ewigkeit zu entscheiden. Das heißt auch, dass es immer schwierig ist, Kirchengebäude abzureißen, weil das natürlich das Unwiederbringlichste ist. Wenn man sich eben nicht ganz sicher ist, wie sich die Lage entwickelt, dann kann es eben auch anderweitig sinnvoll sein. Auch da kommt es, glaube ich, auf den Einzelfall an. Warum verkauft man sie? Was hat man davon? Welche Projekte sind sonst dringend? Also wofür braucht man es wirklich unbedingt? Und mit wem will man wie zusammenarbeiten? Und hat man natürlich auch Personal, das sich auf Dauer mit diesen ja aufwendigen Vermietungsfragen beschäftigt?
Das setzt natürlich alles ein sehr aktives Flächenmanagement auch voraus. Wie organisieren sich die Kirchen dahingehend? Also so, was die Erliegenschaften angeht, was die Betreuung der Gebäude angeht, beispielsweise Kirchen, Friedhöfe. Wie sind die Kirchen da organisiert?
Ja. Da geht die Tendenz weg davon, der einzelnen Ortsgemeinde das alles zu überlassen. Früher hat ja die einzelne Ortsgemeinde in der Regel den Friedhof betrieben, die Kita betrieben, die Baufragen entschieden und so weiter. Das überfordert die einzelnen Gemeinde und überlastet die Hauptamtlichen in der Regel. Da sind Pastoren und Pastorinnen dann manchmal tatsächlich nur noch mit Baufragen beschäftigt und kommen wenig zu ihren anderen Aufgaben. Die Tendenz geht dahin, das auf Kirchenkreisebene zu verlagern, zumindest in meiner Landeskirche, in der Nordkirche. Kirchenkreis ist die mittlere Ebene zwischen der großen Landeskirche und der einzelnen Gemeinde. Da steht ein Propst oder eine Pröpstin vor. In anderen Landeskirchen heißt es Dekan oder Dekanin. Das heißt manchmal auch Dekanat oder Propstei woanders. Da sind die Terminologien unterschiedlich. Und da wird zunehmend werden sozusagen Baufragen zentralisiert. Hamburg ist da besonders weit fortgeschritten. Die Kirchenkreise Hamburg-Ost und Hamburg-West haben da unterschiedliche Konzepte, wie sie damit umgehen, was sie mit Baufragen machen. Aber in jedem Fall sozusagen wird das sehr viel zentraler gelöst, sodass eine Gemeinde entweder von sich aus sagen kann, wir überlegen uns, von unserer Kirche zu trennen, entwickelt mit uns doch bitte mal ein sinnvolles Konzept. Oder aber, wie im Kirchenkreis Hamburg-Ost, dass der Kirchenkreis von sich aus sagt, wir können nicht alle Gebäude behalten. Die haben ein System so von ABC-Gebäuden entwickelt, bei dem mindestens die C-Gebäude mittelfristig weichen müssen. Und die kommen von sich aus auf die Gemeinden zu und sagen, wir sind der Ansicht, ihr könnt eure Kirche oder auch euer Gemeindehaus nicht auf Dauer halten. Was wären Alternativen? Es wird in der evangelischen Kirche nach wie vor wenig top-down entschieden. Das hat Vor- und Nachteile. Manchmal mag man als Evangelische durchaus auch neidisch auf die katholische Kirche gucken, wo Entscheidungsprozesse sehr viel schneller gehen, weil sie einfach stärker top-down entschieden werden. Die evangelische Kirche hat ja eine lange demokratische und partizipative Tradition, was auch sehr gut und sehr sinnvoll ist in meinen Augen. Aber es macht Prozesse natürlich durchaus langwieriger. Und die Bemühung ist, möglichst viele Menschen ins Boot zu holen, um eben, wie gesagt, die Verletzung auch gering zu halten, Trauerarbeit auch zu unterstützen. Und dann trotzdem auch zu Entscheidungen zu kommen. Ich glaube aber, dass es da keine eindeutige große Linie gibt und ich vermute mal, dass in anderen Landeskirchen die Tendenzen sogar noch wieder ganz anders sein können.
Die Kirche hat ja relativ früh schon das Instrument Erbbaurecht angewandt. Das heißt, eigene Flächen nicht komplett zu verkaufen, sondern eben so auf 80 oder teilweise 99 Jahre zu verpachten. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Ist das ein Instrument, was auch weiterhin irgendwie genutzt wird, beispielsweise, wenn es darum geht, Kirchen vielleicht auch gut zurückzubauen, aber die Flächen, also den Boden nicht zu veräußern?
Ja, eine gute Möglichkeit. Ich kenne mich zu wenig aus, wie das tatsächlich im Moment, wie stark es genutzt wird, ob es verstärkt oder zurückgefahren wird. Aber ich kenne auf jeden Fall ein Beispiel, dass das passiert. Und das ist sicherlich eine sinnvolle Möglichkeit, weil eben einerseits die Kirche, ich schon sagte, die Flexibilität behält, sowas auch zu verändern, aber gleichzeitig die Pächter eben langfristig planen können. In der heutigen Zeit sind natürlich 80 oder 99 Jahre sehr lang. Möglicherweise ist es auch sinnvoll, etwas kürzere Abstände zu nehmen. Also auch mit 20 oder 40 Jahren lässt sich ja schon planen. Unsere Zeit ist ja ein bisschen kurzlebiger geworden als in früheren Jahrzehnten. Aber ich glaube, das ist durchaus eine gute Möglichkeit. Da sind die Einnahmen natürlich nicht so hoch wie bei einer kurzfristigeren Verpachtung oder Vermietung. Aber eben, man kann natürlich auch anders mit Menschen ins Gespräch kommen. Und manchmal entwickelt sich daraus ja auch durchaus eine Kooperation zwischen Kirche und säkularen Einrichtungen, die enorm produktiv sein kann.
Wie ist denn das generell mit der Art und Weise, wie wir Kirchen wahrnehmen? Sehen Sie da auch eine Veränderung? Also Sie haben ja einerseits eine Öffnung, von einer Öffnung gesprochen, irgendwie andererseits, dass die Kirchengebäude wie von anderen genutzt werden können. Aber sage ich jetzt mal, nicht nur im Hinblick irgendwie auf die Corona-Epidemie oder Pandemie, sondern auch so, was die zukünftigen Nutzung angeht.
Also wir haben seit einigen Jahrzehnten erstmal eine ganz interessante Entwicklung, gerade im evangelischen Bereich, dass die Qualität, auch die religiöse Qualität von den Gebäuden stärker wahrgenommen wird als früher. Wir haben ja im Protestantismus, bedingt durch die Reformation, wo gerade Martin Luther, aber auch die süddeutschen und Schweizer Reformatoren in Abgrenzung zu der, ich sag mal eher, einem ja, gewissen magisch wirkenden Heiligkeitsverständnis der damaligen Kirche, die Kirchengebäude als sehr funktional betrachtet haben und eigentlich gesagt haben, das Gebäude ist an sich überhaupt nicht heilig oder hat gar keine besondere Qualität, sondern das wird es erst durch die Nutzung, also rein funktional. Da haben wir eine interessante Entwicklung festgestellt, dass nämlich die Kirche und die Theologie irgendwann festgestellt haben, Menschen nutzen die Kirche, aber als besondere Gebäude. Mit einer, ich sag mal, populären Heiligkeitsqualität, die theologisch eigentlich gar nicht so gedacht war. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, dass tatsächlich da die Theologie nachgängig zu der Erfahrung von Menschen neu gedacht hat. Sehr gut sichtbar geworden ist es mit der zunehmenden Öffnung gegen Ende des 20. Jahrhunderts von Kirchen. Früher waren Kirchen ja in der Regel geschlossen, evangelische, wenn man nicht eben da gerade einen Gottesdienst hat oder eine Trauung. Jetzt sind viele Kirchen offen und es gibt in vielen Kirchen ja diese Anliegenbücher, wo Menschen Gebete, Gedanken, Überlegungen hineinschreiben. Und anhand der Untersuchung solcher Anliegenbücher hat man festgestellt, Menschen nutzen diese Kirchen als religiöse Gebäude, gerade in dieser individuellen, diffusen Religiosität, von der ich vorhin sprach. Also nicht unbedingt so, wie es institutionell gedacht ist. Und das ist nochmal ein Signal gewesen. Und ich glaube, das kann uns auch für die Zukunft weiterhelfen, zu fragen, was haben Menschen eigentlich von Kirchengebäuden? Was passiert eigentlich, wenn sie Kirchengebäude betreten? Was erleben sie da? Was entdecken sie da? Welche Qualität findet da statt? Und das ist, glaube ich, ein sehr spannender Prozess, bei dem den wir bei der Überlegung, was tun mit Kirchengebäuden, zwingend berücksichtigen sollten. Wir haben das besonders ausgearbeitet in der sogenannten Kirchenpädagogik oder Kirchenraumpädagogik, Begriffe sind identisch, die eben damit arbeitet, für Kinder, Jugendliche, aber auch für Erwachsene ausgelegt, Möglichkeiten zu schaffen, im Kirchenraum Fragen zu begegnen, potenzielle Antworten zu finden, ein dichtes Erleben zu ermöglichen, in Kontakt mit der, ich sag mal, steingewordenen christlichen Tradition, die in den individuellen Erfahrungen sich in ganz interessanter Weise verflüssigt. Und das wäre, glaube ich, etwas, was jetzt für die künftigen Prozesse wichtig ist zu bedenken, dass die ästhetische Dimension eben keine rein äußerliche ist, sondern dass sie sehr viel mit Religiosität von Menschen und damit eben auch mit den originären Aufgaben von Kirche zu tun hat.
Da muss ich nochmal nachhaken. Gerade die Ästhetik. Ne? Sie sagten ja, die Kirchenbauten der Nachkriegsmoderne, ne, diese brutalistische Betonbauten, merkt man ja jetzt seit einigen Jahren auch so ein leichtes Umdenken, sprich die jüngeren Generationen gehen da vielleicht ein Stück weit offener mit um. Wie erleben Sie das? Oder ist das eher so, dass die Kirche immer noch sehr gerne klassisch gesehen wird, sprich mit dem Kirchenturm und den Flügeln?
Ja, also die Tendenz geht eher wieder fast in Richtung zu den klassischen Gebäuden in der jüngeren Generation. Also wenn es um die Frage geht, wo lassen sich Menschen trauen oder wo lassen sie ihr Kind taufen, da sind die klassischen Dorfkirchen, auch Hochzeitskirchen genannt, mittlerweile sehr beliebt. Also wenn die Kirche, zu deren Gemeindeeinzugsgebiet man eigentlich gehört, eher der 60er Jahre Betonbau ist, dann lässt man sich lieber ganz woanders trauen. Da nämlich, wo es eher klassisch ist. Das ist tatsächlich ein bisschen die Frage. Es gibt durchaus Stimmen, die sagen, im Zweifelsfall, wenn wir nicht alles erhalten können, zurück zur klassischen Form, zur ästhetisch kirchlich markierten Form. Es gibt natürlich auch bei den Betonbauten der 60er Jahre interessante Bauten. Und es ist nicht durchweg so, dass alles, was 60er Jahre und Beton ist, irgendwie seelenlos und funktional ist. Ich habe in Kiel eine Universitätskirche auf dem Campus, die ist 69 errichtet worden, Beton, die ich ausgesprochen ästhetisch ansprechend finde und die religiös viel freisetzen kann. Die ist mit großen Fenstern ausgestattet, die so zeltartig nach oben gehen. Sehr durchdacht, auch also theologisch durchdacht auf diese Konzeption. Ich glaube, da muss man tatsächlich im Einzelfall hingucken. Und es ist immer schwierig, wenn man entscheiden muss, nach welchen Kriterien man entscheiden muss. Auch da ist es, glaube ich, nicht sinnvoll zu sagen, wir bauen alles zurück, was nun zufällig in den 60er und 70er Jahren entstanden ist und alles davor erhalten wir. Es gibt Kirchen, die in wilhelminischer Zeit entstanden sind, die alles andere als, ich sag mal, ästhetisch ansprechend sind.
Und sehr militaristisch ja auch zum Teil, ne?
Gut, genau. Das war ja nun auch die Ehre Christi und die Ehre des Kaisers lagen ja noch dicht zusammen. Das war das Oberhaupt der evangelischen Kirche bis 1918. Also, wir hatten eine Staatskirche, muss man ja auch ehrlich sagen. Da würde ich auch fragen, also auch da würde ich wieder fragen, was ist denn immer nur vermuteterweise, weil das in 50 Jahren schon wieder ganz anders sein können, aber was ist denn die Ausstrahlung, was ist denn die Wirkung, was erreichen wir mit dem einen und was erreichen wir mit dem anderen? Also ich würde dann nicht einseitig darauf setzen, na, aber dass wir die gotischen Kathedralen nicht abreißen, das ist, glaube ich, schon relativ wahrscheinlich.
Wie sieht denn das aus mit Friedhöfen? Wie sind die organisiert? Ist das dann, werden die von den jeweiligen Gemeinden verwaltet oder sind das dann die Landeskirchen bzw. Bistümer?
Ja, genau. Da geht eben die Tendenz ähnlich wie bei den Kirchen dahin, dass von den Gemeinden weg auf die Kirchenkreisebene, also nicht gleich auf die landeskirchliche Ebene, sondern auf die Zwischenebene zu verlagern. Traditionell wurden sie tatsächlich von den Ortsgemeinden verwaltet. Was aber wirklich ein enormer Aufwand ist und in den heutigen Zeiten, wo Friedhöfe eben durchaus auch in Finanznöten sind, durch die Zunahme der anonymen Bestattung, durch die Urnenbestattung und so weiter, wird das auch nochmal ein ganzes Stück schwieriger. Also die Tendenz geht dahin, das eher auf die Kirchenkreisdekanatsebene zu verlagern und da einfach auch mehr Fachwissen zu haben, Strukturen bereitzuhalten, Erfahrungen bereitzuhalten. Die meisten Ortsgemeinden, wenn das jetzt nicht gerade wirklich der kleine Dorffriedhof ist, in einer relativ traditionellen dörflichen Gegend, die meisten Gemeinden sind damit doch eher überfordert. Und ob das so richtig sinnvoll ist, ist dann wirklich auch die Frage. Es gab ja lange die Tendenz in der evangelischen Kirche, möglichst viel auf die Einzelgemeinde zu verlagern. Zeigt sich jetzt aber, dass in diesen pluralen Zeiten mit der Zunahme von Aufgaben das einfach sehr schnell in die Überforderung führt und dass es sinnvoll ist, da wirklich Fachstellen einzurichten, die auf mittlerer Ebene angesiedelt sind.
Wobei so ein Friedhof wahrscheinlich jetzt bei, also komplett ohne Zynismus, auch einen Ertrag reinbringt für eine Gemeinde, oder? Also das ist ein finanzieller Aspekt, oder nicht?
Traditionell war das schon so. Im Moment ist es eher schwierig tatsächlich. Also die Bestattungskultur hat sich ja sehr stark verändert. Die Anzahl der Erdbestattungen nimmt radikal ab, hat schon abgenommen, nimmt weiter ab, auch unter Kirchenmitgliedern. Und die Kirche, die Friedhöfe sind im Moment eher in Finanzsorgen, als dass es wirklich eine gute Einnahmequelle ist. Das mag lokal auch mal anders sein, aber die Tendenz geht tatsächlich dahin, dass man eher überlegen muss, wie reagiert man auf die engere Finanzlage.
Das heißt, dieser Trend zur Urnenbeisetzung, vielleicht sogar auch zu Friedwäldern, das spüren die Gemeinden dann auch in ihren Friedhöfen?
Massiv. Ganz massiv.
Welche Konsequenz hat das denn? Weil es ist ja jetzt ja nicht so leicht, einen Friedhof, egal ob er jetzt noch genutzt wird oder nicht, irgendwie umzuwidmen. Also das ist ja auch, sag ich jetzt mal, auch eine so was Heiliges, ne? Die Gebeine von Menschen umzustatten.
Bestimmt. Also das ist, glaube ich, schwer möglich. Da wüsste ich auch im Moment keine Überlegung zu sagen, wir brauchen die Friedhöfe nicht mehr. Das ist ja auch ein langfristiger Prozess. Ich glaube auch, dass das heikel ist aus ganz verschiedenen Gründen. Also aus Gründen der Pietät, der Gefühle von Menschen, wahrscheinlich aber auch aus Hygienegründen. Da bin ich aber überfragt, welche Konzepte es da gibt und wie weit die Lage schon ist.
Und so ein Friedhof aufgrund der Grünfläche hat ja auch noch mal eine ökologische Bedeutung. Also so was Frischluft angeht, beziehungsweise gegen diesen allgemeinen Trend, gerade in den Städten, irgendwie so eine Hitzeinsel irgendwie zu bilden, sondern ganz im Gegenteil, eine Frischluft und
genau, also auch als Auszeit, die eben auch nochmal eine andere Atmosphäre hat als der Park. Das wäre eventuell eine Idee. Ob man dann, wenn die Friedhöfe kleiner werden, drumherum sozusagen ein Park der besonderen Qualität daraus macht, wo Menschen eben in ihrer Mittagspause andere Dimensionen des Lebens, erspüren können. Also wirklich eine etwas umfassendere Auszeit. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt. Das wäre jetzt eher eine spontane Idee.
Sie gehen also nicht davon aus, dass wir in Zukunft, wenn wir über Stadt nachdenken, die Kirchen da komplett vergessen, zumindest als Gebäude nicht?
Nee, davon gehe ich tatsächlich nicht aus. Aus ganz verschiedenen Gründen nicht. Also zum einen ist nach wie vor auch mit kleineren Mitgliedernzahlen ist Kirche ja eine relevante gesellschaftliche Größe. Und je mehr sie ihre Aufgabe als gesellschaftlicher Player auch wirklich wahrnimmt, die mitdenkt und mitwirkt in der Gesellschaft, desto stärker wird ja auch, wie man teilweise bereits sieht, sozusagen die Nachfrage, dass Kirche eben als Teil der Gesellschaft war und ernst genommen ist, im ethischen Bereich beispielsweise, aber eben zum Beispiel eben aber auch in der Mitgestaltung von städtischem oder ländlichem Raum. Ich glaube ja nach wie vor, das passt nochmal zu der Transformationsthese, dass Religion eine wichtige gesellschaftliche Größe bleibt und vielleicht sogar eher an Relevanz gewinnt, als dass sie verliert. Und das braucht auch Gebäude. Also Religion ist nicht nur eine private innerliche Angelegenheit, sondern Religion hat auch eine gesellschaftliche Seite, hat eine öffentliche Seite, hat auch eine Praxisseite. Also Religion ist ja nicht nur etwas, was man fühlt im Innersten, sondern auch was Formen braucht, um Ausdruck zu finden. Und dafür braucht es auch Gebäude. Und ich glaube, die braucht es vielleicht sogar mehr denn je. Wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die stärker ästhetisch orientiert ist als frühere Generation und die viel Wert auf Performance, auf die Form legt. Und ich glaube, dass dafür Gebäude sehr viel wichtiger sind, während man eben, wie gesagt, früher im Protestantismus noch davon ausging, dass das Gebäude als Gebäude in der Ästhetik nicht entscheidend sei, sondern die Funktion. Ist es heute eher so, dass wir merken, dass das Gebäude mitspricht, dass es mitwirkt bei den Prozessen. Und da brauchen wir, glaube ich, kirchliche Gebäude unbedingt. Möglicherweise in einer veränderten Form, möglicherweise in schlankerer Form, vielleicht noch in einer flexibleren Nutzung, aber auf die Kirchengebäude können wir ganz sicher nicht verzichten.
Gibt es denn in Deutschland aktuell große Kirchenneubauprojekte, die Sie spannend finden?
Ganz vereinzelt. Also Leipziger Unikirche, das war ja ein ganz, ganz spannendes Neubauprojekt, das auch noch nicht ganz abgeschlossen ist.
Also das Teil der sogenannten alten Roten Klosters, ne?
Genau. Mhm. dass nur gerade in einer sehr säkularen Universität, die auch viel Wert auf ihre Säkularität legt, da solch ein Gebäude ausgestaltet worden ist. Und ja, wie gesagt, ist ja immer noch in der Diskussion und noch im Fluss, was da reingehört und was da nicht reingehört. Das, finde ich, ist so ein Lehrstück, was Kirchenbau in der heutigen Zeit heißt, inklusive der ganzen Konflikte, die es darum gab und gibt. In interessantester Konstellation, also es waren ja nicht immer nur die sogenannten AtheistInnen gegen die sogenannten Kirchenleute, sondern das hat eben auch viel mit Kultur und Identität und Nutzung und Universitätsverständnis und gesellschaftlichem Verständnis zu tun. Das finde ich ausgesprochen spannend. Ansonsten kenne ich, wenn, dann eher größere Renovierungsprojekte. Neubauten fallen im Moment wenig ein. Das ist tatsächlich auch nicht das Erste, woran die Kirche denkt, sondern da ist tatsächlich eher die Frage, was machen wir mit den vorhandenen Kirchengebäuden?
Alles klar. Sehen Sie noch weitere Herausforderungen, irgendwie, was so die kirchlichen organisierten Institutionen angeht und der Raumwirksamkeit in unseren Städten? Also was Gebäudeplanung oder Quartiersentwicklung angeht?
Ja, da finde ich tatsächlich eben diese Gemeinwesenorientierung, die ich vorhin kurz gestreift habe, die geht ja auch in diese Richtung, dass die Kirche sich eben als gesellschaftliche Mitgestalterin im Stadtteil oder im Dorf versteht. Und das wäre tatsächlich eine Herausforderung, die, glaube ich, erst ansatzweise wahrgenommen wird, da auch nochmal stärker räumlich zu gucken und zu denken und in den städtischen Raumplanungen, ich sag mal, vielleicht nochmal eine Stimme einzubringen, die sonst eher leise ist, die nämlich eben fragt, was dient eigentlich dem Wohl von Menschen und dem Wohl wirklich in einem umfassenden Sinne, also weit über das materielle Wohl, eben auch das seelische Wohl, das geistige und durchaus eben auch das religiöse Wohl von Menschen, das spirituelle Wohl. Welche Gebäudeplanung, welche Gebäudenutzung, welche Wege, welche Konstellation bewirkt eigentlich beim Menschen was? Und da denke ich, dass die Kirchen eben von ihrem Auftrag her gerade darauf den Akzent legen werden, was sonst möglicherweise in den planerischen Überlegungen, die ja ohnehin schon sehr vielschichtig sind, sonst manchmal vielleicht nicht ganz so laut gehört wird. Also tatsächlich eben auch die seelischen, spirituellen Dimensionen von Menschen mit in den Blick zu nehmen und die Gebäudeplanung daraufhin zu befragen, was bewirkt die eigentlich?
Alles klar. Frau Professorin Pohl-Patalon, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne, das waren spannende Fragen. Und ich hoffe, Sie nutzen ein wenig bei Ihrem spannenden Projekt. Was ich davon gelesen habe, klang ausgesprochen interessant. Und ich wäre sehr neugierig, gelegentlich mal zu hören, was daraus wird.
Wir halten Sie auf dem Laufenden. Vielen Dank.
Wunderbar, sehr gerne.